Ja, Stavros, auch recht herzlich begrüßen heute Abend. Ich habe gedacht, es wird Zeit, dass ich mal wieder komme als Gastprediger. Und vielen Dank für die Musik. Das war ja heute Abend eine richtige Kapelle, kann man sagen, mit Blechbläsern, Flöte, Trommel, Gitarre, Klavier, also schöner kann man es kaum haben. Es gibt viele Gemeinden, die wären dankbar dafür und das war sehr, sehr schön. Es fehlt nur noch eine Posaune, ne? Oder zwei. Waldhorn und Posaune. Ja, ich war gestern noch etwas angeschlagen durch Erkältung und Grippe, aber heute geht es schon wieder, Gott sei Dank, gut. Ich hoffe nur, dass die Stimme bis zum Schluss durchhält. Vielleicht könnte mir jemand mal ein Glas Wasser bringen, das wäre nicht schlecht, dass ich zwischendurch mal spülen kann. Ich sehe, da geht schon jemand. Ja, danke. Der Predigttext steht im Markus-Evangelium, Kapitel 7, die Verse 31 bis 37. Markus 7, 31 bis 37. Vielen Dank. Wunderbar. Die Heilung eines Taubstummen. Und als Jesus wieder fortging aus dem Gebiet von Tyrus, kam er durch Sidon und das Galiläische Meer mitten in das Gebiet der 10 Städte. Das Galiläische Meer ist der See Genezareth. Und sie brachten zu ihm einen, der taub und stumm war, und baten ihn, dass er die Hand auf ihn lege. Und er nahm ihn aus der Menge beiseite und legte ihm die Finger in die Ohren und berührte seine Zunge mit Speichel und sah zum Himmel auf und seufzte und sprach zu ihm, Hephata, das heißt, tu dich auf. Und sogleich taten sich seine Ohren auf und die Fessel seiner Zunge löste sich und er redete richtig. Und er gebot ihnen, sie sollten niemandes sagen. Je mehr er es aber verbot, desto mehr breiteten sie es aus. Und sie wunderten sich über die Maßen und sprachen, er hat alles wohlgemacht. Die Tauben macht er hörend und die Sprachlosen redend. Herr, wir danken dir für dein heiliges Evangelium. Und jetzt bitten wir dich, dass du die Worte der Predigt nimmst, dass wir sie hören, nicht als Menschenworte, sondern als dein Wort an uns, dass wir fröhlich werden, dass wir gelockert werden, dass wir abgeben können, dass wir vor allen Dingen dich besser kennenlernen und in die Gemeinschaft und die Erkenntnis mit dir hineinwachsen. Denn deine Schafe hören deine Stimme und wir folgen dir und du gibst uns das ewige Leben. Das beten wir im Namen Jesu. Amen. Ich habe bei Martin Luther den Satz gelesen, und dass das Lutherjahr rum ist, heißt nicht, dass wir Luther nicht mehr lesen sollen. Er sagt einen Satz, wie der Schuster die Schuhe macht und der Schreiner die Möbel macht und der Bäcker das Brot macht, so ist das Handwerk der Christen das Gebet. Das Gebet hat viele Facetten. Martin Luther hat sie so ziemlich alle in seinem Leben durchlaufen. Es gibt das Bittgebet, das fängt an beim Bitten. Auch da hat Luther einiges dazu geschrieben. Das Bitten wird gesteigert durch das Suchen. Also dann hört es auf mit Bitte, mach mal dieses, bitte mach mal jenes. Ich suche den Willen des Herrn. Und dann kann es sich das Bitten hineinsteigern in das Anklopfen. Und das Anklopfen kann auch mal in heftiges Pochen übergehen. Das Bittgebet spielt in den Psalmen eine große Rolle. Aber dann gibt es auf der anderen Seite auch das Dankgebet. Und auch das Dankgebet hat Stufen. Es fängt an mit dem Dank über Dinge, die man bekommen hat. Zum Beispiel, dass ich heute Abend wieder einigermaßen hier stehen kann und predigen kann. Danke, Jesus. Aber das Danken wird eigentlich gesteigert durch den Lobpreis. Im Danken danken wir Gott für irgendetwas, was wir bekommen haben, Aber im Lobpreis, ja, preisen wir Gott für das, was er ist. Und deshalb, ich bin so dankbar, dass der Dennis vorhin nicht gesagt hat, wie in vielen Gemeinden ich immer wieder hören muss, ich meine es nicht böse, ja, wir machen jetzt einen Lobpreis. Ja, das kann man nicht, man kann keinen Lobpreis machen. Man wird hineingeführt in die Dankbarkeit. Und übrigens muss Lobpreis auch nicht immer mit Musik verbunden sein. Oft ist es so, also zumindest mir geht es so, wenn man in den Lobpreis hineingeführt wird, wird man meistens ganz still, ehrfürchtig. Man kommt aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. Ja, der Lobpreis steht am Ende unserer Geschichte. Sie priesen ihn und sprachen, er hat alles wohl gemacht. Über diese Dinge sprach ich neulich mit jemandem und der sagte dann, Lobpreis, Gott loben, also das kommt mir alles ein bisschen komisch vor. Warum soll man den Gott loben, der diese Welt geschaffen hat? Und dann kam wieder die ganze Litanei, Kriege, Katastrophen, Verbrechen, Verwerfungen in der Gesellschaft, Krankheiten, Elend. Also die uralte Frage, die offenbar jede Generation mehr oder weniger neu stellt, wie können wir Gott loben angesichts der vielen Schwierigkeiten, Probleme und Leiden in der Welt? Unser Predigttext beantwortet die Frage nicht so, dass wir jetzt einen Katalog abhandeln. Frage 1 abgehakt, Frage 2. Aber unser Text nimmt uns hinein in die Frage und dann auch in die Antwort, warum loben wir Gott, obwohl es in der Welt aussieht, wie es aussieht. Wir sind ja nicht blind, ja. Es geht hier um das Lob Gottes in dem Text, für was wir Gott loben sollen und vor allen Dingen auch warum. Und ich kann schon vorwegnehmen, das sind drei Schritte. Lob Gottes wird erweckt durch Begegnung mit Jesus. Und aus der Begegnung mit Jesus wird Lebensgemeinschaft, oder soll werden. Und aus der Lebensgemeinschaft soll Erkenntnis werden. Und je mehr diese Erkenntnis wächst, desto mehr kriegt auch der Lobpreis Feuer. Wir machen mal schön langsam. Das erste, Begegnung mit Jesus. Es heißt hier, ein Taubstummer, einen, der taub und stumm war, wird von irgendwelchen Menschen, es heißt hier von der Menge. Wir wissen nicht genau, was das für Leute sind. Sind es Juden? Sind es Heiden? Sind es wahrscheinlich beide? Jedenfalls wird der Taubstumme von der Menge zu Jesus gebracht. Sie brachten zu Jesus einen, der taub und stumm war, und baten ihn, dass er die Hand auf ihn lege. Eines wissen wir, woher die Menge Jesus kennt. Ein paar Kapitel weiter in Vers 5 hat Jesus in derselben Gegend einen besessenen Gerasener geheilt oder befreit. Und dann heißt es, er ging hin, der befreit wurde von Jesus, und fing an, in den 10 Städten, das sind diese Städte am Galiläischen Meer, auszurufen, welch große Wohltat ihm Jesus getan hatte. Und jeder Mann verwunderte sich. Hier sind dieselben Worte, wie sie hier in unserem Text wieder auftauchen. Also die Menge kannte Jesus. Und jetzt ist hier einer, der ist taubstumm, der kann selber nicht reden. Er braucht andere, die ihn hinführen, andere, die ihn... Er konnte von Jesus übrigens auch nichts hören. Der wusste da gar nichts davon. Und sie bringen ihn zu Jesus. Und das ist zunächst mal etwas ganz Wertvolles. Wenn es Menschen gibt, die andere zu Jesus bringen. Und das geschieht öfter als gedacht. In vielen Kirchen, zumindest wenn sie noch auf sind, liegen Gebetsbücher, in denen man Gebete einschreiben kann. Immer wenn ich in fremden Städten bin, besuche ich Kirchen. Mich interessiert das, wie sind die gebaut? Und mir fällt auf, in vielen Kirchen sind Gebetbücher ausgelegt. Und die sind auch nicht leer. Da ist erstaunlich viel reingeschrieben. In allen möglichen Sprachen, sogar in japanische Schriftzeichen habe ich schon gesehen. In anderen Kirchen gibt es Angebote zum Gespräch. Und vielleicht ist so jemand, der durch die Großstadt geht und daheim im Dorf nichts erzählen will, reden und vielleicht sogar zu beten. Dann tummeln sich im Internet auch viele Christen, Gott sei Dank. Und beim Evangeliumsrundfunk laufen viele gute Sendungen, Zeugnisse. Und dann gucke ich immer, wie viele Leute haben das gesehen oder zumindest mal reingeguckt. Und ich freue mich, wenn es dann auch mal so 20.000 sind. Und vielleicht ist jemand dabei, der von Jesus noch gar nichts gehört hat. Es gibt immer noch Religionsunterricht und Konfirmandenunterricht, in dem Menschen, junge Menschen, etwas von Jesus zu hören bekommen. Menschen werden zur Gemeinde eingeladen oder zur Evangelisation. Letzte Woche war Pro Christ. Auf Beerdigungen, zumindest als ich sie noch gehalten habe, habe ich immer das Evangelium verkündigt. Also es gibt so viele Angebote, wo Menschen mit Jesus in Kontakt gebracht werden. Aber, ehrlich gesagt, das meiste verflüchtigt sich wieder. Weil man heute, das ist in der Zeit, wie es noch nie war. Und das wird schlimmer, das glaube ich. Ich bin kein Pessimist, ich glaube nicht, dass immer alles nur schlimmer wird, aber das wird schlimmer. Die Konzentrationsfähigkeit der Menschen lässt schlagartig nach. Und zwar nicht, weil die dümmer sind als früher, sondern weil die Dauerberieselung durch die Medien derart stark geworden ist, dass man kaum noch abschalten kann. Permanent kommen irgendwelche Nachrichten rein, auf die man reagieren muss. Permanent wird irgendwas Neues in die Welt gerufen, was man auch unbedingt noch mitmachen muss. Und es gibt sogar schon Häuser, die sind komplett verkabelt, da kann man überhaupt keinen Raum mehr gehen, ohne dass man wieder mit irgendwelchen Neuigkeiten und News und Fake News und Donald Trump hat wieder irgendwas geschrieben, macht Politik offenbar heute mit Twitter gemacht, das ist auch neu, ja, merkwürdig, aber so ist es ja, ständig. Und dann kommt das, wie Jesus gesagt hat, das Saatkorn fällt zwar auf den Boden, es geht auf, Menschen begegnen Jesus, aber dann kommen die Dornen. Und die Dornen, das ist nicht unbedingt gleich der Teufel. Jesus sagt, das sind die Sorgen und Freuden dieser Welt. Und die wuchern alles wieder zu. Und so ist es dann halt, dass man manchmal den Eindruck hat, jetzt habe ich mal einen Menschen mit Jesus zusammengebracht. Und jetzt könnte doch eigentlich der Punkt kommen, wo ein Mensch einmal sagt, ich öffne mein Leben für Jesus. Und dann heißt es, war schön, der Gottesdienst hat mir gut gefallen. Pro Christ, das war mal was, da war mal eine moderne Musik. Aber dann kommen wieder andere Dinge. Im Bild, im Gleichnis sind es die Dornen. So viele Sachen, die unsere Aufmerksamkeit abziehen. Aber doch, ich sage, ich bin kein Pessimist. Das soll man nicht so viel sich darauf zu konzentrieren. Es geschieht doch, Gott sei Dank, immer wieder. Was hier in Vers 33 steht, und Jesus nahm ihn von der Menge beiseite. Gott sei Dank geschieht es doch immer wieder, dass es nicht nur bei einer flüchtigen Begegnung mit Jesus bleibt. Es ist interessant, dass hier von der Menge die Rede ist und dieser Taubstumme ein Teil der Masse ist. Und jetzt heißt es, dass Jesus diesen Taubstummen aus der Menge beiseite genommen hat. Und das ist ganz typisch für Jesus. Jesus hat ja viel vor Massen geredet, vor Tausenden von Menschen. Aber wenn es darauf angekommen ist, hat Jesus sich immer dem Einzelnen zugewandt. Ich finde es geradezu erstaunlich, wie viel Zeit Jesus für einzelne Menschen hatte. Denken wir an den Nikodemus, mit dem er eine Nacht zugebracht hat und ihm die Fragen beantwortet hat. Auch mit Menschen, mit denen keiner geredet hat. Es war eine Samariterin, die hat man verachtet. Dann war es noch eine Frau, mit der hat man auch nicht so gerne geredet. Und die hatte noch 5 Ehen hinter sich, 5 Männer zumindest. Was genau gelaufen ist, wissen wir auch nicht. Das wären ja 3 Gründe, sich mal mit der Person nicht zu unterhalten. Und lest mal in Johannes 5, wie viel Zeit und Liebe Jesus in dieses Gespräch hineinsteckt. Jesus sieht nie die Massen. Jesus sieht immer Einzelne. Und hier nahm er ihn aus der Menge beiseite. Wenn man es wörtlich übersetzt, müsste man übersetzen, er nahm ihn für sich selbst oder bei sich selbst. Dasselbe Wort kommt auf dem Berg der Verklärung vor, in Kapitel 9, Vers 2. Und nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich Jakobus, Petrus, Johannes und führte sie auf einen hohen Berg, nur sie allein. Da steht genau dasselbe Wort. Und er verklärt sich, das ist ja ein Vorgeschmack von Ostern, der Berg der Verklärung. Also das ist so wichtig, Menschen müssen mit Jesus in Kontakt kommen. Aber es genügt nicht, nur mal was von Jesus gehört zu haben. Es war auch Luther, der gesagt hat, wer das Evangelium gehört hat und sich darüber nicht freut und es mit Freuden annimmt, für den wäre es besser, er hätte es nie gehört. Denn es soll Gemeinschaft entstehen. Jesus will keine Bewunderer, sondern er möchte Nachfolger und Menschen, die in seiner Gemeinschaft sind. Und das ist das Zweite. Er nimmt ihn beiseite und jetzt passt mal auf, was der jetzt macht. Jetzt nimmt er seine Finger und steckt sie ihm in die Ohren. Und dann nimmt er Speichel, das finde ich schon eklig, und berührt mit seinem Speichel seine Zunge. Also wenn ich zu so einem Arzt gehen würde, dann wäre ich zum letzten Mal da. Ja. Ich habe mich mal etwas damit kundig gemacht. Es ist ja, unsere moderne Medizin dürfen wir nicht auf die Zeit Jesu übertragen. Und es gibt Berichte auch von anderen Heilern, die von da tatsächlich so etwas berichtet ist, dass man Finger an Körperstellen legt, die irgendwie verwundet sind oder krank sind. Auch der Speichel gilt in der Antike als Heilmittel. Und das kennen wir ja, wenn eine Katze sich gekratzt hat, dann lecken die ihre Wunden, weil dort antibakterielle Stoffe drin sind. Also für die damalige Zeit ist das eigentlich etwas, was man auch erwartet hat, ich sage mal so. Merkwürdiger sind die über Distanz heilt. Sprich nur ein Wort und mein Knecht wird gesund. Das haben die Leute nicht verstanden, wie das funktioniert. Aber dass ein Heiler hingeht und dann einem die Finger in die Ohren steckt, das ist jetzt nichts Besonderes. Aber jetzt haben wir gleich im nächsten Vers etwas, was Jesus dann aus der Masse der ganzen Wunderheiler der damaligen Zeit und auch heute heraushebt. Er legt ihm die Finger in die Ohren, berührte seine Zunge mit Speichel und sah auf zum Himmel und seufzte und sprach zu ihm, Hephata, das heißt, tue dich auf. Jesus blickt zum Himmel, kann man fragen, warum? Auch hier haben wir die Antwort im Markus-Evangelium, Kapitel 2. Bei der Taufe, Kapitel 1. Und alsbald, als er aus dem Wasser stieg und getauft wurde, sah er, dass sich der Himmel auftat und der Geist wie eine Taube herabkam. Und da geschah eine Stimme vom Himmel, das ist mein lieber Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Also der Himmel ist hier der Ort der Begegnung Jesu mit seinem Vater, der Vater im Himmel. Und jetzt sieht Jesus zum Himmel und er sieht seinen Vater im Himmel und dann sieht er gleichzeitig diesen Taubstummen. Ich hatte vorhin gesagt, wie können wir Gott loben angesichts des Elendes in dieser Welt? Ich glaube, der Hauptirrtum, wenn man diese Frage stellt, besteht darin, dass Gott die Welt geschaffen hat und jetzt vom Himmel, von seinem Thron aus, auf die Erde sieht und die Dinge laufen lässt. Aber hier in Jesus ist Gott Mensch geworden. Und in Jesus berührt sich der Vater im Himmel und das Elend dieser Welt, wie in einem Brennpunkt. Die kommen zusammen. Wir haben nicht einen Gott, der im Himmel sitzt und sich ein paar Gedanken macht über den Lauf der Welt, sondern wir haben einen Gott, der Mitleid hat. Jesus seufzte, heißt es hier, das ist ein ganz starkes Wort. Es kommt vor in Römer 8. Und ihr merkt, ich lese immer weniger Kommentare. Ich gucke immer, wo stehen die Worte nochmal. Dann erklärt sich die Bibel eigentlich so von selbst. Dieses Wort kommt in Römer 8 vor. Da heißt es in Vers 23, die ganze Schöpfung, also nicht nur wir Menschen, sondern auch die Tiere, alles, was geschaffen ist, die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt mit uns und ängstet sich, hat Angst und klagt. Und jetzt haltet euch fest, in Vers 26 steht, desgleichen hilft der Heilige Geist unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, sondern wie es gebührt. Und ich sehe Jesus, wie er zu seinem Vater im Himmel aufblickt und dann diesen Taubstummen sieht. Jesus ist ja voll des Heiligen Geistes. Und dann heißt es, der Heilige Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Und das ist Jesus. Er sieht das Elend der Welt und bringt es in Verbindung mit dem himmlischen Vater. Das ist die Antwort. Das Elend der Welt muss mit Jesus zusammenkommen. Und Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Mit dem Vater in Gemeinschaft kommen. Und Jesus ist der Erlöser im wahrsten Sinne des Wortes. Das Wort steht sogar hier. Sogleich taten sich seine Ohren auf und die Fessel seiner Zunge löste sich und er redete richtig. Hier steckt das Wort Erlösung sogar drin. Die Zunge löste sich wieder. Ich sage nicht, dass es immer so geht wie in dieser Geschichte. Es ist hier übrigens dieses Wort lösen, deutet auf einen offenbar einen dämonischen Ursprung hin. Das ist ja im Markus-Evangelium kein Problem, dass es Dämonen gibt. Es ist aber so, dass nicht jede Krankheit dämonischen Ursprungs sein muss. Ich glaube sogar, dass es ziemlich selten der Fall ist. Krankheiten haben sehr unterschiedliche Ursachen. Ich glaube sogar, dass die meisten Krankheiten gar keine erkennbare Ursache haben. Ich glaube, dass die meisten Leute für ihre Krankheiten nichts können. Sie fragen sich immer, was habe ich getan? Antwort, nichts. Manchmal sind es Umstände, manchmal sind es Lebensweisen. Ich hatte schon ab und zu mal Heilungsgottesdienste besucht. Ich habe nichts dagegen, dass für Kranke gebetet wird. Ich meine sogar, das könnten wir noch viel mehr tun. Aber was ich dort immer gesehen habe, ist, dass die Kranken, dass man es gar nicht anders kann. Die Kranken werden abgearbeitet. Aber jede Krankheit hat eine ganz andere Geschichte. Und in Jakobus 5 steht, wie wir damit umgehen sollen. Wer krank ist, rufe die Ältesten der Gemeinde. Wenn Sünde ist, soll er sie bekennen. Manchmal ist auch gar keine Sünde da. Und dann wird gebetet für den Kranken und es wird besser mit ihm. Aber was ich sagen kann, auch von der Bibel her, Jesus wird nicht immer in der gleichen Weise handeln. Es gibt Kranke, die werden auf der Stelle gesund. Ich kenne gute Zeugnisse dafür. Bei manchen wird es so sein, dass ein Kranker sagt, ich bin zwar immer noch krank, aber ich habe keine Angst mehr vorm Sterben. Das habe ich schon erlebt. Krebskranke, die im Endstadium waren, zum Glauben gekommen sind, kein Heilungswunder stattgefunden hat, aber ein Friede von diesen Krankenbetten ausgegangen ist, der völlig unerklärlich war, sowohl für die Angehörigen als auch für die Personen selbst. Und ich habe selbst schon den Satz gehört, ich glaube nicht, dass ich gesund werde, aber ich habe keine Angst mehr. Im Gegenteil, ich weiß, wo ich hingehe. Es gibt oben so eine kleine, ganz kleine Sache. Da heißt es, die Menge bat ihn, dass er die Hand auf ihn lege. Und Jesus macht das nicht. Er steckt ihm dann die Finger in die Ohren. Und wir sagen immer, Jesus, du musst jetzt das und das machen. Und dann macht Jesus was anderes. Aber eines können wir sagen, wenn Jesus und das Elend dieser Welt zusammenkommt, dann wird Hilfe und Erlösung geschehen. Ganz bestimmt. Und wenn nicht jetzt in dieser Zeit, er heilt alle Gebrechen im neuen Jerusalem, wird es keine Kranken mehr geben. Das kann ich euch versichern. Und vielleicht ist gar nicht mehr so lange, bis wir da sind. Also ist doch herrlich. Halleluja. In die Gemeinschaft mit Jesus kommen, der Mitleid hat und der auf seine Weise hilft und Erlösung schenkt. Und jetzt kommt das Letzte. Jetzt passt noch mal auf. Es ist sehr kurz, aber sehr wichtig. Der hat also wieder geredet. Er konnte wieder hören. Und dann heißt es, sie wunderten sich über die Maßen und sprachen, er hat alles wohlgemacht. Die Tauben macht er hörend und die Sprachlosen redend. Ein begeistertes Bekenntnis zu Jesus. Und ehrlich gesagt, wenn ich sowas erleben würde, dann würde ich auch vor Freude gar nicht mehr wissen, wohin mit der Freude. Aber jetzt kommt was ganz Merkwürdiges. Zwischen dem Heilungswunder und dem Lobpreis der Menge kommt ein Satz, da sind ganze Bibliotheken vollgeschrieben worden über dieses Phänomen, das taucht nur im Markus-Evangelium auf. Und er gebot ihnen, sie sollen das niemand sagen. Also das ist komisch. Es steht doch in den Psalmen massenhaft, wir sollen seine Wunder weitererzählen. Der Herr fordert uns doch auf, das zu erzählen, was er an uns Großes getan hat. Je mehr er es verbot, desto mehr breiteten sie es aus. Es gibt, wie gesagt, viele Bücher darüber, aber keine Angst, ich will jetzt nicht die ganzen Bücher vorführen. Ich habe sie auch natürlich nicht alle gelesen. Mir ist nur ein Schlüssel aufgefallen und dieser Schlüssel ist, glaube ich, sehr zentral. Er gebot ihnen, sie sollen es niemand sagen. Und da steht das griechische Wort für reden, einfach sprechen. Je mehr er es aber verbot, desto mehr breiteten sie es aus. Und dieses Wort breiteten sie es aus, steht ganz im ganzen Neuen Testament für die Verkündigung des Evangeliums. In Römer 10, der Glaube kommt aber aus der Predigt. Und da steht dasselbe Wort. Oder bei dem besessenen Gerasener, er ging hin und fing an, in den 10 Städten zu verkündigen, was Jesus getan hatte. Und ich glaube, das ist der Schlüssel. Was Jesus nicht will, ist, dass wir ihn verkündigen als den Wundertäter, der unsere Probleme sofort heilt. Ich habe vorhin in dem Film, habt ihr aufgepasst, das ist ein guter Pastor. Der hat der jungen Frau nicht gesagt, komm zu Jesus und du wirst sofort eine Stelle finden, es wird alles wunderbar, dein Bankkonto wird gefüllt sein. Er hat genau das gesagt, was richtig ist. Es werden viele Probleme kommen. Du wirst zu kämpfen haben. Aber in den Kämpfen, die du hast, wird der Herr bei dir sein. Und ich glaube, das ist das, was Jesus verboten hat. Dass wir ihn verkündigen als den Wunscherfüller und Wundertäter. Wer es nicht glaubt, lest Johannes 6. Jesus hat eine riesige Menge von Tausenden von Menschen satt gemacht mit Brot und Fischen. Und daraufhin sind sie so begeistert, dass sie Jesus zum König machen wollten. Und Jesus verweigert sich dem aber massiv. Er verweigert sich dem so, dass zum Schluss alle weggehen. Und dann sagt er zu seinen Jüngern, wollt ihr auch gehen? Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Menschen begegnen Jesus, bekommen etwas und sagen, komm zu Jesus, er erfüllt dir deine Wünsche, wie ein Wunscherfüllungsautomat, der seine Schuldigkeit getan hat und dann wieder in die Ecke gestellt wird. Aber Jesus will viel tiefer, er möchte Gemeinschaft und Erkenntnis haben. Und jetzt bekommt dieser Lobpreis der Gemeinde ein ganz anderes Gewicht. Die Gemeinde sagt nicht, komm zu Jesus und alle deine Wünsche werden erfüllt und du wirst gleich geheilt. Was verkündigen sie? Und da brauche ich noch 2 Minuten. Er hat alles wohlgemacht. Das ist 1. Mose 1. Als der Herr die Welt geschaffen hat, vor dem Sündenfall. Und dann heißt es in Vers 1 und Kapitel 1, Vers 31, heißt es, Gott sah alles, was er gemacht hatte, Und siehe, es war sehr gut. Das heißt, Jesus ist der Schöpfer der Welt. Und wenn Jesus der Schöpfer der Welt ist und hier den Taubstummen heilt, ganz wichtig, er ist auch der Wiederhersteller der Welt. Der Sündenfall und diese ganzen Dinge, die ich anfangs genannt hatte, kommen vom Sündenfall. Jesus ist der Wiederhersteller. Und lest mal von der neuen Schöpfung, dem neuen Himmel und der neuen Erde. Wenn er alles wiederherstellen wird, und zwar wird noch schöner sein als im Garten Eden. Dann haben sie verkündigt, Jesus ist der Messias. Es ist ein Messiaszeichen, Taube macht der Hörende und die Sprachlosen redend. Das sind ja Leute, die haben Bibelkenntnis, die wussten natürlich, das ist aus Jesaja 35. Da wird von dem Friedensreich des Messias Folgendes gesagt. Dann werden die Augen der Blinden geöffnet werden und die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch und die Zunge der Stummen wird frohlocken. Das heißt, sie haben Jesus erkannt. Er ist Gott, er ist der Schöpfer der Welt, er ist der Wiederhersteller und er ist der Messias, der sein Friedensreich aufrichten wird. Und das sollen wir nicht verschweigen, sondern das sollen wir auch in unserer heutigen Zeit verkündigen. Wie es hier heißt, sie verwunderten sich und sprachen, er hat alles wohlgemacht, die Tauben macht er hörend und die Sprachlosen redend. Amen. Nun